Ursula Karl Le Guin. The Dispossessed, Die Enteigneten oder Planet der Habenichtse. Für den Partner. Sechstes Kapitel Anaris. Als Scheveck nach einer Dekade im Krankenhaus wieder nach Hause geschickt wurde, kam ihn sein Nachbar von Zimmer 45 besuchen. Er war Mathematiker, sehr groß und sehr dünn. Da er auf einem Auge schielte, war Scheveck sich nie ganz sicher, ob er ihn wirklich ansah. Er und Scheveck hatten ein Jahr lang im Wohnheim des Instituts friedlich Tür an Tür gelebt, ohne jemals einen vollständigen Satz miteinander zu wechseln. Jetzt kam Desart zur Tür herein und sah Scheveck an oder an ihm vorbei. »Irgendwas?« fragte er. »Danke, ich habe alles. Abendessen mitbringen?« »Mit deinem zusammen?« entgegnete Scheveck, von Deas Telegrammstil angesteckt. »Gut.« Desart holte ein Tablett mit zwei Portionen vom Refektorium des Instituts herüber. Und dann aßen sie gemeinsam in Scheveks Zimmer. So machte er es drei Tage lang morgens und abends, bis Scheveck sich wieder kräftig genug zum Ausgehen fühlte. Es war schwer nachzuvollziehen, warum Desa das für ihn tat. Der Mathematiker war keineswegs freundlich, und die Gepflogenheiten der Brüderlichkeit schienen ihm nur wenig zu bedeuten. Einer der Gründe, warum er sich von den Menschen fernhielt, war seine Unaufrichtigkeit, die er vor ihnen verbergen wollte. Er war entweder erschreckend träge oder entsetzlich proprietarisch, denn Zimmer 45 quoll über von Dingen, die zu behalten er weder das Recht noch einen Grund hatte. Geschirr aus dem Refektorium, Bücher aus der Bibliothek, ein Satz Schnitzmesser aus dem Depot für Handwerkszeug, ein Mikroskop aus irgendeinem Labor, 8 verschiedene Wolldecken, ein Schrank voller Kleidungsstücke, von denen einige dieser entweder nicht passten, niemals gepasst haben konnten oder noch aus seiner Kinderzeit stammen mussten. Es sah aus, als sei er nach Lust und Laune in die Magazine und Lagerhäuser gegangen, um sich dort ganze Arme voll Sachen zu holen, ob er sie nun brauchte oder nicht. »Wozu hebst du das Zeug bloß auf?« fragte Scheveck, als er das Zimmer zum ersten Mal betrat. Dieser starrte auf einen Punkt neben Schevecks Kopf. »Das häuft sich ebenso an«, antwortete er vage. Dieses Spezialgebiet in der Mathematik war so esoterisch, dass niemand im Institut oder in der Mathematikföderation seine Fortschritte kontrollieren konnte. Und genau darum hatte er dieses Gebiet gewählt. Er nahm an, dass Scheveck dieselben Gründe für seine Wahl hatte. »Arbeit«, sagte er, »Quatsch, guter Posten hier, Sequenz, Simultanität, Scheiße.« Es gab Augenblicke, da mochte Scheveck Desa. Dann wiederum verabscheute er ihn, wegen eben derselben Eigenschaften. Trotzdem jedoch schloss er sich ihm an, denn er hatte sich vorgenommen, sein Leben zu ändern. Durch seine Krankheit war ihm klar geworden, dass er zusammenbrechen würde, wenn er weiterhin versuchte, sich von allen abzusondern. Er betrachtete die Situation vom moralischen Standpunkt aus und ging hart mit sich ins Gericht. Er hatte sich gegen das ethische Gebot der Brüderlichkeit von den Menschen zurückgezogen. Nun war Scheveck mit 21 beileibe kein Pharisäer, denn seine ganze persönliche Ethik war leidenschaftlich und konsequent. Aber sie war auch in eine starre Form gepresst, entsprang dem simplifizierenden Odonismus, wie er den Kindern von mittelmäßigen Pädagogen beigebracht wurde, glich verinnerlichten Moralpredigten. Er hatte falsch gehandelt. Er musste richtig handeln. Und er tat es. An 5 von 10 Abenden versagte er sich die Physik. Er meldete sich freiwillig für den Verwaltungsausschuss der Institutswohnheime. Er besuchte Versammlungen der Physikföderation und des Syndikats der Institutsmitglieder. Er schloss sich einer Gruppe an, die Biofeedback-Übungen und Gehirnwellentraining durchführte. Im Refektorium zwang er sich, an den großen Tischen Platz zu nehmen, statt sich mit einem Buch an einen Einzeltisch zu setzen. Es war erstaunlich. Die Leute schienen nur auf ihn gewartet zu haben. Sie ließen ihn teilnehmen, hießen ihn willkommen, luden ihn als Bettgenossen und Gefährten ein. Sie nahmen ihn überall mit hin, und so lernte er in einem Zeitraum von 3 Dekaden mehr von Avenay kennen als vorher in einem ganzen Jahr. Mit einer Gruppe unternehmungslustiger Leute besuchte er Sportplätze, Handwerkszentren, Schwimmbäder, Festivals, Museen, Theater und Konzerte. Die Konzerte, sie waren eine Offenbarung für ihn, ein freudiger Schock. Er war hier in Avenay bisher in kein Konzert gegangen, zum Teil, weil er die Musik eher als etwas auffasste, was man tat, und nicht als etwas, dem man zuhörte. Als Kind hatte er stets in Chören gesungen oder in Ensembles das eine oder andere Instrument gespielt. Es hatte ihm sehr viel Spaß gemacht, aber er war nicht besonders talentiert. Und das war alles, was er über Musik wusste. In den Lernzentren wurden alle Fähigkeiten gelehrt, die man zur Kunstausübung brauchte. Es gab Kurse in Gesang, Metrik, Tanz, im Umgang mit Pinsel, Meißel, Messer, Töpferscheibe und so weiter. Alles war überaus pragmatisch. Die Kinder lernten sehen, sprechen, hören, sich bewegen, die Hände gebrauchen. Es gab keinen Unterschied zwischen Kunst und Handwerk. Die Kunst wurde nicht als etwas betrachtet, das einen gesonderten Platz im Leben der Menschen hat, sondern als eine grundlegende Technik des Lebens, wie die Sprache. So hatte die Architektur ungehindert und schon sehr früh einen konsequenten Stil entwickeln können, klar und einfach, aber fein abgestimmt in den Proportionen. Malerei und Bildhauerei fungierten weitgehend als Bestandteile der Architektur und der Stadtplanung. Auf dem Gebiet der Wortkunst hingegen galten die Poesie und das Geschichtenerzählen eher als vergänglich, ähnlich wie Gesang und Tanz. Einzig das Theater stand für sich allein, und nur das Theater wurde als die Kunst bezeichnet, als ein in sich geschlossenes Ganzes. Es gab zahlreiche regionale Bühnen und Wanderbühnen mit Schauspielern und Tänzern, Repertoire-Ensembles, halb improvisierte Komödien, Possenspiele, und diese waren in den einsamen Wüstendörfern so willkommen wie der Regen. Wo immer sie auftraten, waren sie das Ereignis des Jahres. Als Produkt und Verkörperung der Isolation und des Kommunalismus, der Anaresti-Weltanschauung, hatte die Schauspielkunst eine ganz außergewöhnliche Kraft und Brillanz erreicht. Scheweck jedoch hatte nicht viel übrig für das Theater. Die Pracht der Sprache gefiel ihm zwar, doch die Idee des Schauspielens an sich lag ihm nicht. Und erst in diesem zweiten Jahr in Avenay entdeckte er endlich seine ganz persönliche Kunst, nämlich jene, die aus der Zeit gemacht wird. Irgendjemand nahm ihn mit zu einem Konzert beim Musiksyndikat. Am nächsten Abend ging er wieder hin. Er ging zu jedem einzelnen Konzert, wenn möglich mit seinen neuen Bekannten, und wenn es sein musste, ging er auch allein. Die Musik war ihm ein dringendes Bedürfnis, eine weit tiefere Befriedigung als die Kameradschaft. Seine Bemühungen, aus der absoluten Abgeschiedenheit auszubrechen, waren im Grunde nicht erfolgreich, und das war ihm klar. Er schloss keine engeren Freundschaften. Er kopulierte mit einigen Mädchen, doch der Sex brachte ihm nicht die Freude, die er hätte bringen sollen. Er gab dabei eher einem körperlichen Bedürfnis nach, so wie er es tat, wenn er sich entleerte. Und hinterher schämte er sich, weil er einen anderen Menschen als Objekt daran beteiligt hatte. Da war die Masturbation schon vorzuziehen, ein angemessener Ausweg für einen Mann wie ihn. Einsamkeit war sein Schicksal. Er war in seinen Erbanlagen gefangen. Er hatte es selbst ausgesprochen. Die Arbeit kommt zuerst. Ganz ruhig hatte Rulak das gesagt. Als Feststellung einer Tatsache, unfähig, etwas daran zu ändern, aus ihrer kalten Zelle auszubrechen. Genauso war es für ihn. Sein Herz sehnte sich nach ihnen, den freundlichen jungen Leuten, die ihn Bruder nannten, aber er konnte sie nicht erreichen und sie nicht ihn. Er war zum Alleinsein geboren, ein verdammter, kalter Intellektueller, ein Egoist. Die Arbeit kam zuerst, aber sie führte zu nichts, genau wie der Sex hätte sie ihm Freude bereiten sollen und tat es nicht. Er grübelte immer wieder über denselben Problem und kam der Lösung von Tos Temporalparadoxon um keinen Schritt näher, ganz zu schweigen von der Simultanitätstheorie, von der er im vergangenen Jahr geglaubt hatte, sie endlich im Griff zu haben. Diese Selbstsicherheit kam ihm jetzt einfach unbegreiflich vor. Hatte er sich wirklich für fähig gehalten, im Alter von 20 Jahren eine Theorie zu entwickeln, die die Fundamente der kosmologischen Physik umstürzen würde. Offenbar war er schon eine ganze Zeit lang vor Ausbruch des Fiebers nicht ganz bei Verstand gewesen. Er schrieb sich für 2 Arbeitsgruppen für philosophische Mathematik ein, redete sich ein, dass er sie wirklich brauchte und wollte nicht zugeben, dass er die Kurse ebenso gut hätte leiten können wie der Dozent. Zabul ging er möglichst aus dem Weg. In der ersten energischen Phase neu gefasster Entschlüsse machte er es sich zur Aufgabe, Gwara besser kennenzulernen. Sie kam ihm dabei entgegen, so gut es ging. Aber der Winter war hart für sie gewesen. Sie war krank, schwerhörig und alt. Sie begann im Frühjahr eine neue Vorlesung, die sie jedoch abbrechen musste. Sie war zerstreut, erkannte Scheweck zuweilen kaum und schleppte ihn ein anderes Mal wieder mit in ihr Wohnheim, um sich den ganzen Abend mit ihm zu unterhalten. Er war inzwischen über Gwaraps Niveau hinausgelangt und fand diese endlosen Gespräche anstrengend. Entweder musste er sich von Gwarab stundenlang mit Wiederholungen all dessen, was er bereits wusste oder schon teilweise widerlegt hatte, langweilen lassen, oder er musste ihr wehtun und sie in Verwirrung stürzen, indem er versuchte, sie zu korrigieren. Das überstieg sowohl die Geduld als auch das Taktgefühl eines Menschen seines Alters, und so ging er Gwarab schließlich aus dem Weg, wenn auch mit schlechtem Gewissen. Schließlich gab es niemanden mehr, mit dem er fachsimpeln konnte. Im Institut wusste niemand genug über die reine Temporalphysik, um mit ihm mithalten zu können. Er hätte seine Erkenntnisse ja gern vermittelt, aber ihm war immer noch kein Lehrauftrag oder Hörsaal zugewiesen worden. Das Mitgliedersyndikat der Dozenten und Studenten hatte seinen Antrag abgelehnt. Sie wollten keinen Ärger mit Zabul. Im Laufe des Jahres gewöhnte er sich an, einen großen Teil seiner Zeit mit dem Abfassen von Briefen an Arthur und andere Physiker und Mathematiker auf Oras zu verbringen. Nur wenige dieser Briefe wurden abgeschickt. Einige, die er geschrieben hatte, vernichtete er hinterher. Er hatte entdeckt, dass Loa Yan, ein Mathematiker, dem er einen 6 Seiten langen Diskurs über die temporale Reversibilität geschickt hatte, bereits seit 20 Jahren tot war. Er hatte versäumt, das biografische Vorwort von Arns »Geometrie der Zeit« zu lesen. Andere Briefe, die er durch die Frachter von Oras befördern lassen wollte, wurden von den Verwaltern des Hafens von Avenai aufgehalten. Da alle Vorgänge dort die Koordination vieler verschiedener Syndikate erforderten, unterstand der Hafen der direkten Kontrolle der PDK, und einige Koordinatoren mussten Jotisch verstehen. Diese Hafenverwalter mit ihren Spezialkenntnissen und ihren wichtigen Positionen tendierten dazu, die Mentalität von Bürokraten anzunehmen. Sie sagten automatisch nein. Den Briefen an Mathematiker misstrauten sie grundsätzlich, weil sie verdächtig nach einem verschlüsselten Code aussahen und weil ihnen niemand glaubhaft versichern konnte, dass sie nicht in Geheimschrift abgefasst waren. Briefe an Physiker ließen sie durchgehen, wenn Zabul, ihr Berater, sie billigte. Was er allerdings nicht tat, wenn sie ein Thema behandelten, das außerhalb seiner eigenen Vorstellung von Sequenzphysik lag. Nicht zuständig, knurrte er dann und schob den Brief beiseite. Scheweck schickte ihn trotzdem an die Hafenverwaltung und bekam ihn mit der Bemerkung, nicht für den Export freigegeben, zurück. Er trug die Angelegenheit der Physikföderation vor, an der Zabul nur selten teilnahm. Niemand dort maß der Frage nach der freien Kommunikation mit dem ideologischen Feind Wichtigkeit bei. Einige tadelten Scheweck, weil er auf einem so obskuren Gebiet arbeitete, dass kein zweiter Gelehrter auf seiner Welt, wie er selbst gestehen musste, kompetent darin war. Aber es ist ja auch ganz neu, versicherte er, doch auch damit kam er nicht weiter. Wenn es neu ist, dann teile es mit uns, statt mit den Proprietariern. Das habe ich ja versucht. Ich habe jetzt seit einem Jahr in jedem Quartal um eine Vorlesung gebeten, und ihr habt jedes Mal geantwortet, es bestehe nicht genug Interesse daran. Habt ihr etwa Angst davor, weil es neu ist? Damit machte er sich keine Freunde. Er ging im Zorn und schrieb weiterhin Briefe nach Oras, obwohl er keinen einzigen mehr abschickte. Die Tatsache, dass er an jemanden schrieb, der ihn vielleicht verstehen würde, der ihn vielleicht verstanden hätte, ermöglichte es ihm erst zu schreiben und zu denken. Sonst wäre er dazu nicht in der Lage gewesen. Die Dekaden verstrichen, dann die Quartale. 2 oder 3 Mal im Jahr kam die Belohnung, ein Brief von Arthur oder einem anderen Physiker in Ayo oder Tu, Ein langer Brief, eng beschrieben, engstirnig argumentiert, Theorie von der Anrede bis zur Unterschrift. Nichts als abstruse, metamathematisch-ethisch-kosmologische Temporalphysik, verfasst in einer Sprache, die er nicht sprechen konnte, von Männern, die er nicht kannte und die eifrig versuchten, seine Theorien zu widerlegen und niederzumachen, von Feinden seiner Heimat, von Rivalen, fremden Brüdern. Tagelang nach dem Empfang eines solchen Briefes war er reizbar und dennoch überglücklich, arbeitete Tag und Nacht, sprudelte vor Ideen über wie ein Springbrunnen. Dann kam er langsam unter letzten, verzweifelten Kraftanstrengungen wieder auf die Erde, auf den trockenen Boden zurück und versiegte. Als er sein drittes Jahr am Institut beendete, starb Quarab. Er bat, bei der Gedenkfeier eine Rede halten zu dürfen. Die Feier fand wie üblich an dem Ort statt, an dem die oder der Tote gearbeitet hatte, in diesem Fall in einem der Hörsäle des Physikgebäudes. Čevek war der einzige Redner. Von den Studenten nahm niemand teil. Quarab hatte seit 2 Jahren keine Vorlesung mehr gehalten. Es kamen ein paar ältere Mitglieder des Instituts sowie Quarabs Sohn, ein Agrarchemiker mittleren Alters aus Nordost. Čevek stand dort, wo die alte Physikerin bei ihren Vorträgen immer gestanden hatte. Mit seiner von der jetzt chronischen Wintererkältung heiseren Stimme erzählte er seinen Zuhörern, dass Quarab den Grundstein für die Zeitwissenschaft gelegt habe und die größte Kosmologin gewesen sei, die jemals am Institut gearbeitet habe. »Jetzt haben wir Physiker unsere Odo«, erklärte er. »Wir haben sie, aber wir haben ihr nicht die gebührende Ehre erwiesen.« Hinterher bedankte sich eine alte Frau bei ihm. »Wir haben immer unseren Zehntag zusammengenommen, Quarab und ich. Wir haben die Hausmeisterarbeiten in unserem Block erledigt und uns immer so gern unterhalten«, sagte sie mit Tränen in den Augen, zitternd in dem eisigen Wind, als sie das Gebäude verließen. Der Agrarchemiker murmelte ein paar Höflichkeitsfloskeln und eilte davon, um eine Fahrgelegenheit zurück nach Nordost zu erwischen. Von Kummer, Ungeduld und Frustration getrieben, streifte Čevek ziellos durch die Stadt. 3 Jahre war er nun hier, und was hatte er geleistet? Ein Buch, das Sabol in Beschlag genommen hatte, 5 oder 6 unveröffentlichte Arbeiten und eine Gedenkrede für ein vergeudetes Leben. Nichts, was er tat, wurde richtig verstanden. Um ehrlicher zu sein, nichts, was er tat, war von Bedeutung. Er erfüllte keine wichtige Funktion, weder in persönlicher noch in gesellschaftlicher Hinsicht. Im Grunde war er keine Ausnahme in seinem Beruf, mit 20 Jahren ausgebrannt. Er würde niemals mehr weiterkommen. Er stand endgültig vor der Mauer.